Morgen, vielen Dank. Ui, ui, ui. Müssen wir nochmal anfangen. Das war zu laut. Jetzt seid ihr alle wieder wach, das ist auch gut. Einen schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ich wieder mal hier sein darf. Ich glaube, 2 Jahre ist es her, dass ich bei euch das erste Mal den Verkündigungsdienst übernehmen durfte. Und heute bin ich sogar mit einem Teil meiner Familie da, ganz wunderbar. Lieben Dank für die Begrüßung. Ja, da bin ich ja ganz beschämt. Wenn ihr nachher Zeit habt, wir sind ja noch eine Weile da, könnt ihr mich gerne fragen, was das Resultat dieser Predigt war. Das war uns damals tatsächlich wichtig. Wir haben uns auf den Dienst in Deutschland vorbereitet, aber der Mensch denkt, Gott lenkt. Und ist eine interessante Geschichte, wie dann diese Predigt auch aufgenommen wurde. Das war eine ganz andere Geschichte. Heute Morgen habe ich überlegt, was können wir miteinander besprechen? Wir stehen in unserem Leben an unterschiedlichen Stellen. Ihr steht irgendwo, ich stehe irgendwo, ich kenne euch nicht wirklich, ihr kennt mich nicht wirklich. Wir sind im Kirchenjahr, manche von uns, die verfolgen das ja im Losungsbuch so ziemlich am Ende des Kirchenjahres. Heute ist der vorletzte Sonntag im Kirchenjahr. Wir kennen das so ein bisschen an diesem fürchterlichen amerikanischen Fest Halloween. Ihr kennt das hier in Bayern wegen des katholischen Festes Allerheiligen, aber dann merken wir das auch als Evangelische, der nächste Sonntag, das ist der Ewigkeitssonntag. Da halten wir inne und dazwischen liegt noch in dieser Woche der abgeschaffte Buß- und Bettag. Wir haben ja in Deutschland andere Prioritäten, als mit Gott ins Reine zu kommen. Aber wir als Gemeinde, wir können so einen Tag, so einen Sonntag nutzen, um einmal innezuhalten. Auch in eurer Gemeindeentwicklung, im Alltag, im Trott, in dem wir so stehen, wo stehen wir denn eigentlich? Oder darf ich das persönlich fragen? Wo stehst du eigentlich? Wo stehe ich eigentlich? Und dann fängt ja mit der Adventszeit das neue Kirchenjahr an und da kann ich mich doch fragen, wo möchte ich denn hin? Wo stehe ich? Wo bin ich? Und wo möchte ich eigentlich hin? Und in der Bibel finden wir auch immer wieder solche Momente der Bestandsaufnahme. Denn wir in unserer Nachfolge, und das geht euch ja nicht anders als mir, wir können resignieren. Wir können müde werden. Auch als Gemeinde können es Situationen werden, wo die Arbeit stagniert, wo das klemmt, wo es nicht mehr so richtig weitergeht. Und da habe ich euch einen Text mitgebracht aus dem Johannesevangelium, Kapitel 21, wo das genau so eine Situation ist. Johannesevangelium, Kapitel 21, schlag gerne mit auf, Vers 1. Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See Tiberias. Er offenbarte sich aber so also danach, nach diesen Ereignissen, nach all dem, was da so vorgefallen war. Jetzt Vers 2. Es waren aber beieinander Simon, Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und 2 andere Jünger, spricht Simon, Petrus zu ihnen: Ach ja, ich will fischen gehen. Das hätte man jetzt gar nicht erwartet. Jesus hatte ihm einen Auftrag gegeben, die ganze Welt sollte eingenommen werden, der Missionsbefehl geht in alle Welt, du bist Menschenfischer, du hast eine Berufung. Und dem Petrus geht es so, wie es mir auch schon oft gegangen ist und euch wahrscheinlich auch, der hatte resigniert, der hatte Jesus aus dem Blick verloren, der hatte die Hoffnung verloren, er hatte auch viel falsch gemacht, da war Schuld in seinem Leben, da waren Dinge in Unordnung. Und was sollte er jetzt noch machen? Das Einzige, was er konnte, er wollte doch wieder fischen gehen. Lasst uns fischen gehen. Sie sprechen zu ihm, so wollen wir mit dir gehen. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot und in dieser Nacht fingen sie nichts. Die Bibel ist ein realistisches Buch. Diese Situationen sind so schwer. Diese Situationen kennen wir alle. Wir haben es versucht. Wir haben was riskiert, wir haben was eingesetzt und nichts ist geworden. Und wieder nichts. Und dann ist so eine Nacht lang und dann sind die Hände klamm und dann friert man und dann wird man ärgerlich und dann gibt es harsche Worte. Gerade so ein Tag wie aus deinem und meinem Leben. Und darum lieben wir die Bibel, weil da solche Geschichten drinstehen. Geschichten, wie sie bei dir und bei mir vorkommen. Geschichten aus unserem Leben. Jetzt kann man natürlich fragen, ja, und was hat das alles mit Gott zu tun? Und dann kommt diese wunderbare Wende. Das sind ja oft diese kleinen Worte in der Bibel. Hier ist es das Wort aber. Als es aber schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer. Ist das nicht herrlich? Da, wo wir es nicht hinkriegen, da, wo wir irgendwo stehen geblieben sind, da, wo uns auch Dinge misslungen sind, da taucht plötzlich Jesus auf. Und Jesus taucht jetzt nicht auf als der, ja, ich habe es dir doch schon immer gesagt, du kriegst es nicht hin. Nein, Jesus taucht auf als der Heiland, als der Retter, als der Herr, der dich und mich zurechtbringen möchte. Ich habe ja gesagt, wir können jetzt mal innehalten und uns fragen, wo stehe ich eigentlich? Und ich habe gleich so vier Fragen und da kannst du dich dann fragen, wo auf diesem Weg stehe ich eigentlich? Wo stehe ich eigentlich? Und wo auch immer du stehst, Jesus steht da und wartet auf dich, als der Retter, als der Heiland. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten es nicht. Das geht uns auch so. Dann denken wir, oh Mann, jetzt ist das und das und das passiert und Jesus ist weit weg und ich bin hier ganz alleine. Nein, Jesus ist da. Aber die Jünger wussten es nicht. Wie oft haben wir das auch nicht gemerkt? Und im Rückblick sehen wir, wie der Herr führt und wie der Herr segnet. Aber die Jünger wussten es nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Er aber sprach zu ihnen, werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt und warf sich ins Wasser. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun an das Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer und Fische darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen, bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg hinaus und zog das Netz an Land, voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen, kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt es ihnen, desgleichen auch die Fische. Das ist nun das dritte Mal, dass Jesus den Jüngern offenbart wurde, nachdem er von den Toten auferstanden war. Lieber Herr, wir wollen dich bitten, dass du dich heute Morgen auch uns ganz neu offenbarst, wo wir auch stehen. Herr, dass du uns begegnest und uns zurechtbringst und uns führst und leitest und segnest und zum Segen setzt. Rede du. Amen. Jesus wartet auf dich. Egal, wo du stehst auf deiner Lebensreise, egal, was eine Analyse heute Morgen ergibt, wo stehe ich eigentlich, wo will ich eigentlich hin? Und manchmal klafft das so weit auseinander. Wir wollen doch in der Nachfolge leben. Wir wollen doch mit Jesus etwas erleben und unser Leben hängt so weit zurück. Egal, wo du stehst, Jesus steht hier am Ufer und wartet auf dich. Was für eine Geschichte. Die Bibel berichtet uns immer wieder solche Geschichten, wie sie in unserem Leben sich ereignen können. Aus unserem Alltag Situationen, wo etwas nicht funktioniert, wo wir kleben geblieben sind, wo die Nacht kalt ist, wo es wieder einmal heißt, nichts ist es geworden, nichts habe ich geschafft, nichts habe ich hinbekommen. Diese Geschichte nimmt uns mit an einen Ort irgendwo in der Nähe von Kapernaum, am See Genezareth. Es ist total früh am Morgen, vielleicht um 4 Uhr. Nebel liegt über dem Wasser. Jesus steht am Ufer. Die Jünger, 7 an der Zahl, sind mit ihrem Bootsche da draußen und haben die ganze Nacht vergeblich geschuftet. Jesus wartet auf die Jünger, die es nicht geschafft haben. Die Jünger draußen haben versucht zu fischen. Warum haben sie versucht zu fischen? Naja, was sollten sie tun? Fischen, da dachte Petrus, das ist das Einzige, was ich kann. Menschenfischer, ja, hatte Jesus gesagt, aber ich habe es verbockt. Ich habe es nicht hinbekommen. Ich habe Jesus verleugnet. Ich habe versagt. Jetzt geht er zurück in seinen Alltag und auch da kommt er nicht klar. Nichts ist es geworden. Und was ist das für ein Gott? Das ist die Frage, die ich heute Morgen viermal stellen möchte. Was ist das für ein Gott, der an so einem Tag nichts Besseres zu tun hat, als da am Ufer auf seine Versagerjünger zu warten? Was ist das für ein Gott, der nichts Besseres zu tun hat, als an so einem Morgen für diese sieben Jünger Frühstück zu machen? Das Feuer ist da, der Fisch ist da, nicht der Fisch, den sie gefangen haben, ist alles schon vorbereitet. Was ist das für ein Gott, der auf dich und auf mich wartet und uns begegnen möchte, da, gerade da, wo wir heute Morgen stehen? Ich möchte vier Antworten versuchen, auf diese Frage zu geben. Was ist das für ein Gott? Das hatte ja alles eine Vorgeschichte. Ach, hatte Petrus den Mund vollgenommen. Ausgerechnet Petrus, ihr werdet mich alle verleugnen. Nein, alle vielleicht, ich nicht. Du wirst mich dreimal verleugnen. Und Petrus verleugnet und verleugnet und verleugnet. Und dann kräht der Hahn und dann laufen die Tränen. Und heute begegnet ihm Jesus neu. Was ist das für ein Gott, der den Versager Petrus an diesem Morgen findet? Was ist das für ein Gott, der dich und mich heute Morgen sucht? Ach, da könnten wir jetzt viel zusammentragen, was uns in der vergangenen Woche nicht gelungen ist. Da könnten wir jetzt viel zusammentragen, was wir heute Morgen auch an Last und Schuld vielleicht mitgebracht haben. Was ist das für ein Gott, der Versager und Verlorene sucht und findet? Die erste Antwort auf diese Frage, die ich geben möchte, was ist das für ein Gott? Er ist der Gott der zweiten Chance. Das lernen wir in diesem Abschnitt. Wenn wir es falsch gemacht haben, dann ist Gott da und gibt uns die zweite. Es wird bei mir gar nicht reichen, die 20., die 200., die 2000. Chance. Er ist der Gott der zweiten Chance. Er ist der Gott, der an diesem Morgen für Simon Petrus da war, der auf ihn gewartet hat, 4 Uhr morgens. Man könnte in der Bibel fast ein theologisches Argument machen, weiß ich nicht, ob das hält, aber ich glaube ja, ein theologisches Argument machen, dass um von Gott geliebt zu sein, muss man ein Versager sein. Abraham hat gesagt, das ist nicht meine Frau. Elia fiel in die Depression und hatte resigniert. David wurde zum Ehebrecher und zum Mörder. Jona lief vor seiner Berufung weg. Thomas hat gesagt, wenn ich nicht meine Hände in die Wunden legen kann, glaube ich nichts. Petrus hat gesagt, ich verleugne doch nicht und hat dreimal verleugnet. Ihr Lieben, lest mal die Schrift, unser Gott liebt Versager. Jesus sagt, ich brauche doch nicht zu kommen für die Gesunden. Die Gesunden brauchen keinen Arzt. Ich bin gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Das ist sein Auftrag. Was ist das für ein Gott? Und an diesem Morgen ist er da für Petrus. Petrus sitzt im Boot und versucht zu fischen. Er hat nichts gefangen. Und vielleicht ist es ja für Petrus so eine Art Déjà-vu-Erlebnis. Kennt ihr das Déjà-vu-Erlebnis? Man läuft irgendwie durch eine Stadt, irgendwie macht den Ausflug und denkt, Moment, das kommt mir so bekannt vor. Irgendwie war ich schon mal hier? War Petrus schon mal da? Das war ja schon mal so eine Situation, wo er da nichts gefangen hat und dann sagte Jesus, probiert's nochmal und dann sagt Petrus, auf dein Wort. So fing doch die Geschichte an. Da war doch Jesus in sein Leben getreten, das lag 3 Jahre zurück. Und jetzt ist es wieder so. Ein Déjà-vu. Damals war er in Galiläa. Jetzt hatte ja Jesus durch die Frauen gesagt, ihr sollt nach Galiläa gehen und wieder trifft er ihn. Unser Gott ist ein Gott, der vergibt. Ihr kennt ja dieses wunderbare Wort aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Schuld vergibt. Und er vergibt. Und er vergibt und er vergibt. Ja, vielleicht habt ihr vorhin geschluckt und gedacht, stimmt das denn mit den 2000 Mal? Ja, was hat denn Jesus zu den Jüngern gesagt? 7 mal 70 Mal hat der schon von den Jüngern erwartet. Unser Gott ist ein Gott, der Schuld vergibt. Er ist der Gott der zweiten Chance. Mich bewegt das so. Er ist ja nicht nur ein Gott, der den Jüngern vergibt, sondern er ist auch ein Gott, der die Jünger wieder einsetzt. Wie tröstlich ist das? Wo wir versagt haben, wo wir es nicht geschafft haben, schreibt Gott uns nicht ab. Das wäre ja eine Sache, dass er uns jetzt vergibt. Er hat gesagt, du bist nicht mehr zu gebrauchen. Ich vergebe dir, aber raus aus dem Team ist nichts mehr. Nein, weide meine Lämmer, so geht es ja weiter. Du sollst die Aufgabe weiter übernehmen. Gott ist ein Gott, der vergibt. Und jetzt sitzen sie da am Kohlenfeuer. Ob das für Petrus vielleicht auch so ein Déjà-vu war? Mal ein bisschen Bibelkunde-Quiz. Weiß jemand von euch, wo die andere Stelle in der Bibel ist, wo etwas von einem Kohlefeuer steht? Kohlefeuer? Im? Ja, Kohle an der Lippe, aber Kohlefeuer, Petrus, er war im Palast des Herodes, es war kalt, er ging ans Feuer, um sich zu wärmen und da war die Magd, die sagte, bist du nicht auch einer von denen? Genau da, wo er Jesus verleugnet hat, genau da trifft er Jesus wieder. Was für ein Gott, ganz wunderbar. Was ist das für ein Gott? Er ist der Gott der zweiten Chance und vielleicht brauchst du heute Morgen eine zweite Chance. Vielleicht hast du es verbockt. Vielleicht bist du hier heute Morgen, hast resigniert und denkst, ich bin abgeschrieben, ich bin ja gar nicht mehr zu gebrauchen. Dann ist das das Wort für dich. Unser Gott ist ein Gott der zweiten Chance. Eine zweite Antwort auf die Frage, was ist das für ein Gott? Er ist der Gott, der sich offenbart. Das ist ja wunderbar hier in Vers 7. Nach dem Fischzug spricht der Jünger, den Jesus lieb hat, also Johannes, zu Petrus. Es ist der Herr, dem Johannes fallen die Schuppen von den Augen und er merkt da, wo das Wunder geschieht, es ist der Herr. Durch den Nebel erkennt er, der Jesus, der da am Ufer steht, ist Jesus der Herr, der zu Lazarus gesprochen hat, komm heraus aus dem Grab, der den Blinden die Augen aufgetan hat, der den Tauben die Ohren geöffnet hat. Der da steht, ist der allmächtige Herr. Es ist der Herr. Begeisterung gehört zur Nachfolge dazu. Über den Schwierigkeiten unseres Lebens, wenn Gott uns immer wieder die Augen öffnet, dass wir verstehen, der, mit dem wir zu tun haben, ist der Herr. Ihr Lieben, unser Buch, die Bibel, ist ja nicht irgendwie so ein Museumsführer, wo wir dann wie bei Madame Tussauds in London sagen, oh, tolle Figur hier, Prinzessin Diana oder im Gruselkabinett all diese bösen Tyrannen und so weiter, Schock. Nein, die Bibel ist ein lebendiges Buch. Jesus Christus ist der gleiche gestern, heute und in Ewigkeit. Der, der Abraham begegnet ist, der, der David stark und groß gemacht hat, der möchte auch dich führen und leiten. Es ist der Herr. Wir dürfen uns freuen an diesem Herrn. Wir dürfen begeistert sein in der Nachfolge. Unser Gott ist ein Gott, der sich offenbart. Woher weiß Petrus das? Woher weiß Johannes das? Naja, 153 Fische. Da kann man in den Kommentaren so ein bisschen blättern. Da gibt es viele, viele Erklärungen. Ist ja immer interessant, wenn man anfängt zu spekulieren. Hier steht nur was von 153. Da sagen die einen, na, das war die Vielzahl aller Fischarten im See Genezareth. Naja. Manche sagen, wenn man die Quersumme bildet, kommt auch was Spannendes raus. Oder die 100 geteilt durch 10, das sind die 10 Gebote, die 3, das ist die Trinität. Na, ich denke, das waren einfach viele Fische. Und es waren gerade so viele Fische, dass für Johannes und für die Jünger der Groschen fiel. Der, der da am Ufer steht, ist nicht irgendjemand. Der da am Ufer steht, ist der Herr. Und dann springt Petrus ins Wasser, nicht ohne sich vorher seine Klamotten anzuziehen und krault ans Ufer. Was für ein Bild, dieser kraulende Petrus. Aber er, als er gemerkt hat, wer da steht, er wollte hin zu diesem Jesus. Und er wollte nicht nackt vor Jesus stehen, weil er wusste, dieser Jesus ist nicht irgendein Kumpel, irgendein Kerl, den man auch kennt, sondern der da am Ufer steht, das ist der Herr. Unser Gott ist ein Gott, der sich offenbart. Und vielleicht brauchst du das heute Morgen, dass Gott sich dir neu offenbart. Vielleicht redet Gott schon seit längerer Zeit nicht mehr zu dir. Vielleicht liest du die Bibel und hörst gar nicht mehr so recht zu. Unser Gott ist ein Gott, der sich offenbart. Dann darfst du heute Morgen in deinem Herzen beten. Herr, tu mir das Herz auf. Das ist so gut, dass wir das vorhin so betont gesungen haben, nochmal mit dem Herzen. Manchmal ist ja unser Herz verhärtet, verschlossen. Herr, tu mir das Herz auf. Zeig mir neu, wer du bist. Lass dein Wort mir wieder lebendig werden. Was ist das für ein Gott? Er ist der Gott der zweiten Chance und er ist der Gott, der sich offenbart. Eine dritte Antwort auf diese Frage, was ist das für ein Gott? Er ist der Gott, der uns liebt und der auch unsere Liebe erwartet. Ihr wisst ja, wie die Geschichte weitergeht. Nach diesem Erleben, nach diesem Frühstück, da legt Jesus so die Hand auf Petrus, nimmt ihn so ein bisschen beiseite und dann fängt so ein Zwiegespräch an zwischen Jesus und Petrus. Und Jesus fragt Petrus, hast du mich lieb? Ja, ich hab dich lieb, hast du mich lieb? Dreimal hast du mich lieb. Theologie zu studieren ist ganz schön mühsam und wenn man die alten Sprachen lernen muss, weiß man auch nicht so genau, was das alles soll. Aber manchmal ist ja doch ganz hilfreich. Im Griechischen gibt es verschiedene Worte für Liebe. Und hier ist im Griechischen so ein Wechselspiel. Jesus gebraucht das stärkste Wort für Liebe, das kennt ihr alle, Agape. Und dieses Agape-Liebe-Wort meint, liebst du mich mit allem, was du bist. Also ich mache das jetzt mal so übertragen im Deutschen. Jesus fragt Petrus, Petrus, liebst du mich mit allem, was du bist? Und Petrus, so richtig typisch deutsch, sagt so, oh ja, bist schon ein netter Kerl, ich mag dich. Jesus fragt Agape und Petrus antwortet mit Phileo, Freundschaft, Kumpel. Liebst du mich mit allem, was du bist? Und Petrus sagt, ja, ja, Jesus, ich bin dein Freund. Und Jesus fragt nochmal, nein, nein, ich meine, Petrus, liebst du mich mit allem, was du bist? Und Petrus wieder, ja, Jesus, du bist klasse. Und dann dreht Jesus die Frage um. Und jetzt gebraucht Jesus dieses andere Wort. Und Jesus fragt Petrus, Petrus, bin ich dein Kumpel, magst du mich? Und dann laufen dem Petrus die Tränen und er merkt, das reicht ja nicht. Und dann sagt er zu Jesus, du weißt doch alle Dinge, du weißt doch, dass ich dich lieben möchte. Nicht mal das kann ich. Beide meine Lämmer. Jesus schreibt ihn nicht ab. Aber Jesus liebt uns, Jesus liebt dich. Das darfst du dir heute an diesem Sonntagmorgen ganz dick merken. Jesus hat dich lieb. Aber Jesus erwartet auch deine Liebe. Und oft geht es uns doch genauso. Jesus fragt dich, willst du mir folgen? Liebst du mich von ganzem Herzen? Und wir sagen, ja, ja, schon alles gut, wir mögen dich. Aber Jesus sagt, das ist nicht genug. Und wenn wir das merken, dann merken wir doch, wir können es gar nicht. Wir haben die erste Liebe vielleicht verloren. Wir haben ja gar nicht das in uns, diese Agape-Liebe. Ach Herr, füll mich neu mit deiner Liebe. Füll mich neu mit dieser Freude. Lass die erste Liebe zurückkehren. Jesus liebt uns und er erwartet unsere Liebe. Was ist das für ein Gott? Der Gott der zweiten Chance. Er ist der Gott, der sich offenbart und er ist der Gott, der uns liebt und der unsere Liebe erwartet. Wo ist deine Bestandsaufnahme? Vielleicht bist du an der Stelle heute Morgen im Stolpern und liegst ein bisschen zurück. Vielleicht hast du diese Liebe verloren, dann kehr zu dieser ersten Liebe zurück. Was ist das für ein Gott? Und die letzte Antwort auf die Frage, was ist das für ein Gott? Er ist der Gott, der Leben verändert. Was für eine Geschichte. Da wird aus diesem armen, zittrigen Simon Petrus. Petrus, der Fels. Der Fischer wird zum Hirten. Der Verleugner wird zum Bekenner. Wenn ihr heute Nachmittag ein bisschen Zeit habt, lest doch mal Apostelgeschichte 2. Wir erkennen den Petrus gar nicht wieder. Wo er da vor den Autoritäten steht, wo er in Jerusalem predigt, wo er nachher verhört wird und sagt mal, urteilt selber, muss ich euch gehorchen oder Gott? Er ist der Gott, der Leben verändert. Der Herr verändert Leben. Und vielleicht brauchen wir das am allermeisten heute Morgen, dass er unser Leben verändert. Dass es endlich durchbricht, das neue Leben, was er für uns bereitet hat. Ihr Lieben, und jetzt noch ein letzter Gedanke. Er ist der Herr, der Leben verändert und er verändert die Richtung unseres Lebens, das Ziel unseres Lebens. Das ist nachher in Vers 18 und 19 ein ganz schwieriges Gespräch zwischen Jesus und Petrus. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, sagt Jesus zu Petrus, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wo du hin wolltest. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Das sagt er aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Jesus verändert auch das Ziel unseres Lebens. Das Ziel unseres Lebens ist nicht, dass wir hier in München ein schönes Leben haben. Das Ziel unseres Lebens ist nicht, dass wir noch ein besseres Auto fahren und noch einen besseren Urlaub machen können. Das Ziel unseres Lebens ist eigentlich die Ewigkeit. Und nur wer das verstanden hat, kann auch verstehen, dass es Menschen gibt, davon werde ich ja gleich noch berichten, die bereit sind, alles im Hier und Jetzt loszulassen, um das in Ewigkeit nicht verlieren zu können. Aber Jim Elliot, der Märtyrer, der damals unter den Auca-Indianern in Ecuador missioniert hat, hat gesagt, der ist ein Kainar, der das loslässt, was er sowieso nicht festhalten kann. Dieses Leben kann keiner von uns festhalten. Um das nicht zu verlieren, was auf Ewigkeit nicht verloren werden kann. Das ewige Leben. Jesus verändert die Richtung unseres Lebens, das Ziel unseres Lebens. Das musste Petrus hier lernen. Was ist das Ziel unseres Lebens? Ihr kennt das alte Heilslied. Das wird allein Herrlichkeit sein. Wenn nach der Erde Not, Arbeit und Pein, ich in die goldenen Gassen ziehe ein. Ach, eine ewige Zukunft wartet auf uns. Was ist das für ein Gott? Er ist der Gott der zweiten Chance. Sitzt du heute Morgen hier und brauchst du diese zweite Chance? Oder die 20. oder die 200. Brauchst du die Vergebung? Brauchst du den Neuanfang? Dann darfst du dich ausstrecken. Jesus ist hier. Er ist nicht irgendwo, haben wir gehört in der Einleitung, wie Allah, sondern er ist hier. Er ist hier heute Morgen. Und du darfst dich ausstrecken zu ihm. Und er ist hier und möchte dir diesen Neuanfang schenken. Er ist ein Gott, der sich zeigt, der sich offenbart. Er ist kein verborgener Gott. Sitzt du heute Morgen hier und brauchst ein neues Wort vom Herrn? Liest du die Bibel und der Herr hat schon scheinbar so lange nicht zu dir gesprochen? Ist dein Herz verhärtet? Dann darfst du heute Morgen aufschreien und sagen, Herr, zeige dich mir neu, offenbare dich mir neu. Und dann ist er ein Gott, der Liebe verlangt. Und ich glaube, das ist für viele von uns heute Morgen das Thema. Hast du die erste Liebe verlassen? Bist du weggerutscht? Dann ist Jesus heute Morgen hier und sagt dir ganz neu, ich liebe dich, Agape, mit allem, was ich bin und habe. Jesus hat sein Leben für dich gegeben, aber er möchte auch deine Liebe. Er erwartet unsere Liebe. Herr, füll mich neu mit dieser Liebe. Er ist ein Gott, der Liebe verlangt, erneuere mich. Und er ist ein Gott, der Leben verändert. Ach, wie brauchen wir das, dass Jesus unser Leben verändert. Und vielleicht sitzt du heute Morgen hier und du bist jemand, der diese Veränderung braucht, dann darfst du beten, Herr, jetzt nimm du mein Leben und mach es neu. Nimm du mein Leben und lass daraus etwas zum Lobe deiner Herrlichkeit werden. Ja, und dann nimmt Jesus diese 7 Leute. Ich finde das ja toll. 5 Namen, 2 Chiffren und 2 andere Jünger. Es ist Platz für dich und für mich in dieser Geschichte. Können wir unsere Namen einschreiben. Dann nimmt Jesus diese Jünger und fängt mit ihnen eine weltweite Bewegung an. Die Jesusbewegung, die ist heute noch nicht vorbei. Und wir sind Teil dieser Jesusbewegung hier in München. Wir sind Teil dieser Jesusbewegung mit unserem Engagement für Missionen in Mosambik weltweit. Wir sind Teil dieser Jesusbewegung, die seit 2000 Jahren durch diese Welt sich bewegt. Was für eine Geschichte. Was ist das für ein Gott? Ihr Lieben, es ist unser Gott und wir kennen ihn. Sein Name ist Jesus. Lasst uns beten. Lieber Herr, wollen dich bitten, vergib du uns. Ach Herr, die zweite Chance, das ist gar nicht ausreichend. Vergib du uns. Wasch uns rein von allem, was nicht gut ist und richte uns ganz neu aus auf dich. Ach Herr, sprich zu uns. Lass uns an jedem Tag dein Wort wieder lebendig werden. Lass uns auf dich hören und in deinen Wegen wandeln. Offenbare dich uns immer wieder neu, Herr. Führe und leite du. Ach Herr, wir danken dir für deine Liebe, die sich am Kreuz auf Golgatha gezeigt hat. Und wir bekennen dir, dass unsere Liebe oft zu schwach ist, erkaltet, erstickt unter so vielem. Zünde an, Herr, das Feuer der ersten Liebe wieder neu in unserem Herzen. Lass uns solche werden, die brennen für dich. Ach Herr, wie oft rutschen wir in den alten Trott zurück. Wollen dich bitten, dass du unser Leben veränderst und dass wir uns einreihen dürfen, die freien Plätze ausfüllen dürfen in dieser weltweiten Jesusbewegung. Herr, setze uns zum Segen für die Menschen um uns her, hier in München, da wo du uns hingestellt hast, am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, dass auch durch uns dein Reich gebaut wird, auch durch unsere Gemeinde, Herr. Wir wollen Großes von dir erwarten und bitten dich, Herr, segne uns und setze du uns zum Segen. Amen. Die weltweite Jesusbewegung. Wir haben über Petrus geredet. Petrus, wo ist er hin? Petrus landet als Märtyrer in Rom. Thomas war mit dem Boot. Thomas kam nach Indien und hat sein Leben gegeben für Jesus in Indien. Nathanael wahrscheinlich auch. Jakobus hat es gar nicht weit gebracht. Er wurde schon in Apostelgeschichte 12 in Jerusalem hingerichtet. Johannes wurde verbannt nach Patmos, hat als alter Mann die Offenbarung geschrieben. Zwei andere Jünger, die Jesusbewegung geht weiter. Millionen heute, die die Fahne hochhalten. Millionen und Abermillionen, die dafür einen hohen Preis zahlen in den Ländern der Märtyrer. Jetzt möchte ich euch noch kurz mitnehmen auf einen Gang in diese Länder, etwas berichten von der weltweiten Jesusbewegung. Viele Christen in den Ländern der Verfolgung, das sind kommunistische Länder, das sind muslimische Länder, Indien zum Beispiel, sind weggesperrt. Hunderttausende in diesem Moment irgendwo im Gefängnis, irgendwo im Arbeitslager. Dürfen wir beten für diese Brüder und Schwestern, dass der Herr sie ermutigt, dass der Herr sie trägt. Aber wir wollen auch beten für die Gesellschaft um diese Christen herum. Dunkle Länder, wie zum Beispiel Nordkorea, Länder, wo das Evangelium verboten ist, wo Verkündigung verboten ist, wo Gemeinde verboten ist. Und Gott baut sein Reich auch in diesen Ländern. Länder wie Nordkorea, wo es eine Ideologie gibt, die ein nachgeäfftes Christentum ist, wo in einer Art Erbdiktatur die Herrscher die Bevölkerung zwingen, quasi religiös dem Kult zu huldigen. Wer bringt diesen Menschen die frohe Botschaft von Jesus? Und Jesus hat überall seine Leute. Und dann gibt es Christen aus Russland, aus China, aus der Mongolei, Christen vielleicht, die geflohen sind, aus Nordkorea, in Südkorea Jesus kennengelernt haben, die zurückgehen in dieses verschlossene Land und Gemeinde Jesu bauen. Da dürfen wir beten für diese Brüder und Schwestern, dass der Herr sie bewahrt, dass er sie segnet und dass er sie zum Segen setzt. Mich bewegt das, wenn ich diese Christen treffe, zum Beispiel in Kolumbien, eine Witwe, ihr Mann war Evangelist. Dort gibt es so eine Art Steinzeitkommunismus in Form dieser verschiedenen Terrororganisationen, Leuchtender Pfad und wie sie alle heißen, bekämpfen sich da, Drogen spielen auch eine Rolle. Und die Christen geraten immer wieder zwischen die Fronten. Und dann haben die Terroristen diesem Prediger verboten, einen zweiten Gottesdienst zu feiern. Und er hat gesagt, das kann ich nicht machen. Er hat den Gottesdienst gefeiert. Die Antwort kam mit einem Motorrad und hinten drauf saß jemand mit einer Waffe, der den Pastor vor dem eigenen Haus erschossen hat. Und das passiert in diesen Ländern immer wieder. Und darum brauchen diese Christen Gebet. Ich habe dann mit dem Sohn der Witwe gesprochen, Daniel, 9 Jahre. Und was er gesagt hat, das hat mich so bewegt. Dieser kleine Kerl sagt, wenn ich groß genug bin, dass ich die Uhr von meinem Papa tragen kann und den Gürtel von meinem Papa, dann möchte ich in seine Fußstapfen treten. Diese Hingabe fehlt uns oft. Dieser Blick fehlt uns oft. Dass jemand sagt, ich möchte den Platz einnehmen. Das andere wäre ja nachvollziehbar. Der Papa ist ermordet, ich zweifle an Gott oder was auch immer. Und wir können so viel von diesen Brüdern und Schwestern lernen. Mich ermutigen die Begegnungen so sehr, weil ich da etwas spüre von dieser Beziehung zu Jesus, der trägt in allem Leid. So heißt es ja im Heidelberger Katechismus. Was ist unser Trost im Leben und im Sterben? Dass ich im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem treuen Heiland Jesus Christus gehöre. Das müssen wir wieder neu buchstabieren lernen. In der arabischen Welt, wo vielleicht im Moment die schwierigste Situation ist für Christen weltweit, wo zum Beispiel in Nigeria die meisten Märtyrer jedes Jahr zu beklagen sind, Tausende Christen, die ihr Leben verlieren. In der arabischen Welt, da ist doch auch die große Frage, wer bringt diesen Menschen die frohe Botschaft von Jesus? Wir diskutieren hier viel über Politik in Deutschland, jetzt gerade mit der kollabierten Regierung und was es alles ist. Wir diskutieren auch viel über den Islam in Deutschland und da gibt es ja manche Gedanken. Aber von der Bibel her ist doch der wichtigste Gedanke der, dass die Bibel sagt, Gott will nicht, dass Menschen verloren gehen. Nicht im Islam, nicht im Hinduismus, nicht im Buddhismus, nicht im Kommunismus. Die Bibel ist, ihr wisst das, gar nicht so sehr an Religionskritik interessiert. Die Bibel, die will doch uns motivieren. Wer geht hin? Und dann sagt Jesus ganz einfach, ihr werdet meine Zeugen sein in München, in Europa, in der arabischen Welt, bis an die Enden der Erde. Jetzt muss nicht jeder von uns die Sachen packen und ins Missionsfeld gehen. Aber es ist gut, dass wir vorhin die Zahlen gesehen haben. Wir alle sind berufen, die Mission mitzutragen. Im Gebet, durch die Finanzen. Und einige von uns vielleicht auch sind berufen, zu gehen. Wer geht in die arabischen Länder? Es gibt kein Missionsgebiet im Moment, das gefährlicher ist als die arabische Welt. Und mich bewegt das so, dass ich immer wieder Christen treffe aus Nachbarländern, Christen treffe in diesen Ländern, die bereit sind, unter Lebensgefahr ihren muslimischen Mitbürgern oder, wenn sie als Missionare kommen, den Menschen dort das Evangelium zu bringen. Ihr Lieben, da dürfen wir beten für diese Frontmissionare, dass der Herr sie stark macht, dass der Herr sie tröstet und trägt und dass der Herr auch den Dienst segnet. Es geht durch viele Tränen hindurch in diesen Ländern. Aber dann schenkt Gott auch Frucht. Und das ist so bewegend, wenn man das zum Beispiel erleben darf, eine Massentaufe, wo ich dabei war, natürlich nicht in dem muslimischen Land, da geht man dann oft in so ein Nachbarland irgendwo im Hotel und dann im Swimmingpool und dann sind da Dutzende ehemalige Muslime, wo getauft werden. Und dann ist da so eine junge Muslima, die ihr altes Leben hinter sich lässt und durchbricht zur Freude des neuen Lebens in Jesus. Wow! Und das ist Frucht dann auch eurer Gebete. Das ist Frucht des mutigen Zeugnisses von schwachen Christen, wie wir es sind, weil Jesus das segnet, weil Jesus das bekräftigt. Und darum ist das Gebet so wichtig. Immer wieder frage ich die bedrängten Geschwister, was ist denn das Geheimnis? Warum wechseln bei euch die Gemeinde? Und dann werde ich immer wieder auf zwei Sachen verwiesen. Die bedrängte Gemeinde ist eine Gemeinde, die aus dem Wort Gottes lebt. Und manchmal denke ich, das haben wir hier so ein bisschen vergessen. Vernachlässigen wir so leicht. Hoffentlich fangt ihr euren Tag an mit dem Losungswort, mit der Bibellese, mit dem Gebet. Das prägt uns. Das sind sozusagen die Parameter, die uns durch unseren Alltag lotsen. Bibel und Gebet. Die verfolgte Gemeinde, die ist eine Gemeinde, der alles an Möglichkeiten, die wir so kennen, Prospekte verteilen und irgendwie Werbung schalten oder was es ist, können die alles nicht machen. Aber die zwei Sachen, sie haben das Wort Gottes und sie haben das Gebet. Und beides macht sie stark. Der Herr segnet das. Das Geheimnis des Gemeindewachstums dort ist das Gebet. Noch ein Bereich, wo die weltweite Jesusbewegung unter Druck steht, das ist die Welt des Hinduismus. Und da nehmen wir mal den Buddhismus mit dazu, Indien, China, Sri Lanka, wo diese Religionen dann wirksam sind. Da ist die Bibel auch wieder als erstes gar nicht an Religionskritik interessiert. Manchmal, wenn ich irgendwo einen Vortrag halte, dann sagen die Leute, lass doch die Hindus in Ruhe, ist doch gut. Muslime auch, die haben doch ihren Glauben, die haben doch ihre Religion, ist doch gut, ist doch alles dasselbe. Hauptsache, man glaubt an Gott. Aber der Hinduismus ist natürlich eine ganz dunkle Religion, mit Ängsten vor Dämonen, wenn man die Tempel sieht, die Darstellung, wie furchtbar, wie grässlich. Und die Menschen haben Angst. In den ländlichen Gebieten werden zum Teil noch Menschenopfer gebracht, um die Naturgewalten zu besänftigen. Und dann wird auch der ganze Nationalismus mit Religion begründet. Wenn zum Beispiel Pogrome gegen Christen oder auch Muslime in Indien durchgeführt werden, dann wird das begründet mit dem Hinduismus, so nach dem Motto, die Erde in Indien ist heilig und wir erlauben dreckigen Muslimen oder dreckigen Christen darauf zu wandeln. Kein Wunder geht es uns so schlecht und die Leute werden aufgestachelt. Und dann das Kastensystem, eingesperrt als Unberührbarer oder irgendwo in einer unteren Kaste. Stellt euch mal vor, und dann sagt dir jemand, Gott liebt dich. Du bist gewollt. Gott hat einen Plan für dein Leben. Und dann kommen diese Leute zum Glauben an Jesus Christus und dann geschieht Veränderung. Aber wer sind die Christen, die das Licht des Evangeliums in dieses dunkle Land tragen? Und da braucht es Mut und da dürfen wir wieder beten für Missionare, für Christen, die dort evangelisieren. Sie zahlen einen hohen Preis. Der Preis für die Nachfolge Jesu ist hoch, auch bei uns. Jesus hat gesagt, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und wir denken, das ist schon ein Kreuz, wenn man lernen muss, mit der Schwiegermutter auszukommen oder in der Gemeinde, wo zwei, drei sich mal so reiben, dass man sagt, okay, das ist jetzt mein Kreuz, muss ich einen ersten Schritt tun, muss mich versöhnen oder so. Nein, nein, Jesus meint da schon ganz was anderes damit. Wenn man damals in Rom jemanden sah, der ein Kreuz trug, dann ging der nicht zur Schwiegermutter, dann ging der zur Hinrichtung. Und Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der muss bereit sein, sein Leben loszulassen. Denn wer sein Leben loslässt, der wird es finden und wer sein Leben festhalten will, der wird es verlieren. Und das lernen wir der verfolgten Gemeinde. Mich hat das so beeindruckt. Ihr habt vielleicht noch die Erinnerung an diesen Bericht aus Libyen, dieses furchtbare Morden der IS-Terroristen, die damals 21 junge Christen aus Ägypten ermordet haben. Könnt ihr euch erinnern? Die Terroristen haben das selber gefilmt. Wie krank ist das? Die haben einen Kamerawagen aufgebaut, die haben am Strand das alles arrangiert, die haben diese 20 Ägypter und ein Ganar war dabei. Als der Ganar, der war ja gar nicht gemeint, als der hörte, das geht aufs Martyrium zu, sagte er, ich bin auch Christ, ihr könnt mich nicht vergessen. Ganz andere Sicht. Meine Frau hat die Familien der ermordeten Ägypter besucht. Die waren natürlich traurig, aber die waren auch dankbar. Unser Sohn war treu. Unser Sohn ist bei Jesus. Versteht ihr? Wir haben es in der Predigt gehört. Gott ändert auch die Richtung unseres Lebens. Haben wir überhaupt noch diesen Blick für diese Richtung des Lebens? Und unser Gott trägt uns auch im Sterben. Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Mein einziger Trost im Leben und im Sterben ist, dass ich im Leben und im Sterben nicht mein, sondern meines Herrn Jesu bin. Das sind einige der ermordeten Ägypter. Ich habe immer wieder dieses Bild des jungen Mannes Isam angeguckt. Und er ist wenige Sekunden vor einem brutalen Tod. Und er guckt ernst, gefasst irgendwo hin. Wo guckt er hin? Und mir kam es immer so vor, als sei es ihm gegangen wie Stephanus. Er guckte schon in die neue Welt. Er wusste schon von Jesus, ihm in die Arme, ihm entgegen geht diese Reise. Und all diese Märtyrer, ich habe das erst falsch verstanden, ich dachte, die haben Drogen bekommen oder so, all diese Märtyrer haben das Angebot von den Terroristen bekommen, ihr könnt nach Hause gehen. Ach, wie schön, was müssen wir tun? Ihr müsst nur das muslimische Glaubensbekenntnis sprechen. Was haben sie stattdessen gemacht? Sie haben noch im Sterben gerufen, Jesua, Jesua, Jesus, Jesus. Was für ein Zeugnis. Der Name Jesus hat ja Bedeutung. Gott rettet. Gott ist Heil. Mein Gott ist Rettung. Mein Gott ist Heil. So haben diese Märtyrer noch im Sterben ihren muslimischen Mördern den Weg des Heils bekannt. Was hat sie so stark gemacht? Ups. Es gibt eine ganz tolle Arbeit in Ägypten, die wir auch unterstützen, Stevens Children, eine Frau Maggie Gobran, die sich um Kinder in den Slums kümmert und viele der Märtyrer, die da ermordet worden sind, kommen aus dieser Arbeit. Und dann gibt es eine starke Gebetsbewegung in Ägypten. Das sind ja Christen mit ihrer Tradition, ist uns so ein bisschen fremd, diese koptische Art, aber lebendige Jesusbeziehung. Und die haben Gebetsnächte gefeiert, wo sie stundenlang im Gebet vor Gott gerungen haben in dieser Verfolgungssituation. Und wie ich vorhin schon sagte, Gott hört Gebet. Gebet ist wichtig, Gebet macht stark. Noch ganz kurz, was macht so ein Hilfswerk wie die HMK? Wir helfen verfolgten Christen, zum Beispiel medizinische Hilfe bei Christen in Nigeria, die immer wieder bei Überfällen zu Schaden kommen. Da helfen wir auch, wo Kinder ihre Eltern durch Übergriffe verlieren. Da helfen wir mit Projekten, zum Beispiel, dass wir Schulgeld bezahlen oder dass wir Kinderheime oder Gastfamilien unterstützen. Wir helfen beim Wiederaufbau. In Indien werden Pogrome durchgeführt, ganze Dörfer werden abgebrannt, Häuser, Kirchen werden zerstört. Da können wir helfen beim Wiederaufbau. Ja, und wir möchten Mut machen, unseren Platz da einzunehmen, wo Gott uns hingestellt hat, in München. Ihr Lieben, um uns herum ist eine dunkle Welt. Nicht nur in Saudi-Arabien, nicht nur in Nordkorea, nicht nur in Indien, auch mitten bei uns in Deutschland. Und darum ist es wichtig, dass wir von Jeremia lernen und auch für unser Land beten. Mich bewegt dieses Jeremia-Wort so sehr, o Land, Land, o Deutschland, höre des Herrn Wort. Wir wollen doch nicht denken, dass die Wahlen nächstes Jahr im Februar irgendwie alles zum Besten drehen. Zum Besten drehen in diesem Land kann es nur der Herr Jesus. Betet auch für unser Land, dass Gott nochmal ein Hören schenkt auf sein Wort. Dass Gott nochmal in unserem Land Erweckung schenkt. Nur das kann die Richtung verändern. Ist ganz wichtig, dass wir beten für die verfolgte Gemeinde. Unten beim Bistro draußen stehen zwei Tische, dürft ihr euch gerne die Gebetshefte mitnehmen, dann wisst ihr, wofür wir beten können. Und wenn jemand sagt, Mensch, ich würde auch gerne noch ein bisschen mehr lernen, wir haben für Kurzentschlossene auf der Langen Steinbacher Höhe in der Nähe von Karlsruhe die Tage der verfolgten Gemeinde, da liegen auch einige Prospekte, dürft ihr euch gerne mitnehmen. Alles zum Mitnehmen ist umsonst, ein paar Bücher liegen da auch, da stehen so kleine Preisschildchen dran, das ist der andere Tisch, schaut euch gerne um. Ganz herzlichen Dank, dass ich euch mit hineinnehmen durfte und bitte vergesst die bedrängte Gemeinde nicht. Betet für die bedrängten Geschwister und was mich immer wieder bewegt, wenn ich unterwegs bin in den Ländern, dass sie mir sagen, wir beten auch für euch. Warum? Weil die verfolgte Gemeinde, jetzt nochmal genau zuhören, denkt, dass unsere Situation viel gefährlicher ist. Verführung ist gefährlicher als Verfolgung und das ist unsere Situation in der westlichen Welt.